Einen herzlichen guten Morgen. Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Endlich frei vom Zwang zu essen. Wir stellen Ihnen die Selbsthilfegruppe Overeaters Anonymous vor für Menschen, die den Wunsch haben, mit dem Thema Essen gesünder umzugehen. Ihre Droge ist das Essen, so haben es meine Gäste Maria und Ralf. Und für alle, die jetzt überlegen, ob sie Maria und Ralf kennen, die Namen sind geändert. Ja, so haben es meine Gäste erlebt. Das Essen und das Hungern, das werden als Ausweg gesehen. Ja, vielleicht Unlustgefühle, innere Spannungen zu dämpfen, um sich kurzfristig Befriedigung zu verschaffen. Wir kennen es vielleicht schon von dem Stück Schokolade, das wir uns gönnen, den Espresso, den Cappuccino und dann, das ist so eine Art Lebensgefühl. Doch bei meinen Gästen ist dieses Gefühl irgendwann einmal umgekippt. Mit Hilfe der Overeaters Anonymous haben sie ihre Esssucht gestoppt. Bei Maria war es die Sucht zu essen. Bei Ihnen, Ralf, war es die Magersucht und in der Vergangenheit war es so, dass die beiden immer wieder versucht haben, ihr Glück, so haben wir es ausgedrückt, als wir im Vorgespräch öfter miteinander geredet haben, ja, ihr Glück in Kilogramm zu messen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch bekannt ist oder ob Sie Menschen kennen. Und in der Selbsthilfegruppe, eben der OAS, lernten Maria und Ralf mit Körpergewicht, mit dem Essen und den Gefühlen besser umzugehen. Beide haben völlig unterschiedliche Geschichte und sie kommen auch aus unterschiedlichen Orten. Gemeinsam haben sie aber, dass die OAS, die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Essstörungen, ja, dass sie mit Hilfe der OAS aus der Isolation hier im Leben, so sagen sie, angekommen sind. Wie? Das erzählen Sie uns jetzt in der Lebenshilfe hier auf Radio Horeb. Und hier in der Lebenshilfe, liebe Zuhörer, können Sie auch nachher anrufen. Sie können uns auch ein Stück an Ihrer Geschichte mit dem Essen teilhaben lassen und natürlich auch Fragen stellen. Doch jetzt erstmal möchte ich Maria ganz herzlich begrüßen. Sie ist uns telefonisch zugeschaltet. Hallo, guten Morgen, grüß Sie Gott.
Guten Morgen, Frau Böhler.
Genau. Und auf den Weg gemacht hier ins Münchner Radio Horeb Studio hat sich der Ralf. Ihn darf ich auch herzlich begrüßen. Guten Morgen, Ralf. Grüße Gott.
Ja, guten Morgen zusammen.
Ja. Ich habe ihn jetzt schon ganz oft genannt, den Namen OAS oder Overeaters Anonymous. Was heißt denn das, Maria? Was drückt der Name aus?
Ja, der Name ist leider Gottes echt ein Zungenbrecher. Also wir sagen meistens OA, weil der lange Name Overeaters Anonymous, wie gesagt, sehr sperrig ist. Er kommt aber aus dem Englischen. Die Gruppen wurden in den USA gegründet, 1960. Und es waren einfach mehrere übergewichtige und überessende Frauen, die OA gegründet haben. Und deswegen Overeating, also überessen, sich übermäßig mit Essen vollzustopfen. Also auf der einen Seite des Overeaters und Anonymous kommt von unseren großen Paten, wenn ich mal so sagen will, der 12-Schritte-Gruppe der anonymen Alkoholiker, nach deren Vorbild sich ja viele andere Gruppen auch, ist vielleicht in Deutschland gar nicht so bekannt, aber es gibt viele, viele andere Gruppen, die nach demselben Vorbild arbeiten. Und da 1960 in den USA haben sich einfach drei Frauen zusammengefunden und gesagt, okay, wir kommen einfach mit dem Essen nicht mehr klar. Wir gucken mal, ob wir so vorgehen können, wie die anonymen Alkoholiker ihrem Problem begegnen. Und genau.
Und da könnte man also sagen, man könnte sie also auch anonyme Überesser nennen.
Richtig. Und tatsächlich, also es hieß sogar OA eine Zeit lang in Deutschland, anonyme Esssüchtige hießen wir mal. Aber wir haben uns dann zugunsten, wie soll ich sagen, der Einheitlichkeit, einfach der Erkennbarkeit, denn dann muss man wieder erklären, warum man von anonyme Esssüchtiger auf OA kommt. Und deswegen haben wir dann irgendwann mal beschlossen, ach komm, vieles wird ja in der heutigen Welt eh auf Englisch auch geregelt und dann heißen wir halt Overeaters Anonymous, zu Deutsch einfach in der Kurzfassung OA. Wichtig ist uns eben zu sagen, obwohl diese ersten Frauen, die OA gegründet haben, Überesserinnen waren, sind wir offen für alle Formen von Essstörungen. Wir haben auch Mitglieder unter uns, die die wirklich auch hin und her gewechselt haben im Laufe ihrer, ich sage jetzt mal, Negativkarriere, ja, mit dem Essen, die entweder mit einer Magersucht begonnen haben und dann im Überessen geendet haben oder wie auch immer, ja. Also wichtig ist uns, wir sind offen für alle Formen von ja, sich nicht normal mit dem Essen verhalten, sei das übermäßig zu essen, sei das ja zu magern, sei das zu essen und sich zu übergeben hinterher, sei es übermäßiger Sport, Abführmittel, was auch immer. Also alles, wo man merkt, okay, mein Umgang mit Essen beschäftigt mich auch einfach so, dass es übermäßig Zeit einnimmt in meinem Leben, übermäßig Raum einnimmt und ich das Gefühl habe, ich komme nicht mehr klar. Diese Leute sind bei uns sehr willkommen.
Mhm. Genau. Und dann fragt man sich ja so, ja, was machen die Overeaters Anonymous? Sagen die mir dann, wie ich mich zu verhalten habe?
Also, jein. In den Gruppen sitzen erstmal muss man sagen, nur Betroffene. Wir haben keine Therapeutinnen oder Therapeuten in den Gruppen. Das sind alle Leute, die selbst betroffen sind von der Essstörung, in verschiedensten Stadien, sage ich jetzt mal. Leute, die schon lang dabei sind, Leute, die ganz kurz dabei sind. Und sag mal, es gibt, man lernt einfach viel, hauptsächlich durch von sich selber erzählen und auch den anderen zuzuhören. Und also es ist uns wichtig, dass wir führen keine Aufnahmegespräche oder irgendwas. Es gibt keine Antragsformulare. Wenn man das Gefühl hat, dass man mit dem Essen nicht mehr klarkommt und das Gefühl hat, ich muss mir hier Hilfe suchen, weil ich einfach allein nicht mehr rauskomme, dann ist man bei uns willkommen. Und die Gruppen gibt's weltweit. Also ich muss mich nicht erst von irgendjemandem diagnostizieren lassen, dass ich eine Essstörung habe, um in unsere Gruppen zu kommen.
Und wo die Gruppen sind, das können Sie, liebe Zuhörer, auf unserer Website finden, auf horeb.org, oder Sie suchen in der Suchmaschine nach Overeaters Anonymous und dann kommen Sie auch ganz schnell zu dem Menüpunkt, wo denn die Gruppen überall sind. Sind die denn schon recht flächendeckend, Maria, zu finden?
Jein. Also in Deutschland sind es traditionsgemäß, muss man sagen, eher der nordwestdeutsche und süddeutsche Bereich. In Ostdeutschland sind wir relativ schwach aufgestellt, außer halt Berlin. Aber so in den anderen Bereichen gibt's uns eigentlich in auf jeden Fall allen größeren Städten und auch manchen kleineren, da lohnt sich einfach der Blick in die Liste, die wir veröffentlicht haben.
Und in welchen Räumlichkeiten treffen Sie sich dann? Also das ist ja, wo sich eine Gruppe trifft, es hat ja auch manchmal mit so einer Hürde auch zu tun, da überhaupt erstmal hinzugehen.
Ja, ganz unterschiedlich. Also wir haben keine eigenen Räumlichkeiten, wir besitzen keine Gebäude oder irgendwas. Wir mieten uns ein in Räume, das kann von der Kirche sein, das kann von irgendwelchen Gesundheitsämtern, Selbsthilfekontaktstellen, Familienzentren, also ganz unterschiedlich. Krankenhäuser gibt's, glaube ich, auch, Leute, die sich in Räumlichkeiten von Krankenhäusern treffen. Also wir bemühen da uns auch sehr stark um Unabhängigkeit. Wie gesagt, wir zahlen eine Miete dafür, selbst wenn wir jetzt nicht, also wenn wir uns ausschließlich, wie es so schön heißt, immer selbst erhalten. Also wir nehmen auch keine Spenden an von außen oder irgendwas, sondern finanzieren uns selbst durch die Mitglieder.
Und jeder ist willkommen, auch wenn er mal einmal kommt und dann wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht oder zwei, drei Jahre und dann wiederkommt. Ja. Da wird man überhaupt nicht schräg angeguckt. Jeder ist willkommen, denn sie vereinigt alle der Wunsch, endlich frei vom Zwang zu essen, hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Maria und Ralf von den Overeaters Anonymous, man könnte auch sagen, Menschen, die anonymen Menschen, die sich überessen, anonym deswegen, weil wie bei den anonymen Alkoholikern, man sagt nur seinen Vornamen und es wird nicht gefragt, wer bist du, wo kommst du her, welchen sozialen Hintergrund hast du. Ralf, wie sind Sie denn zu den OAs gekommen oder zu den OA?
Ja, zum einen vielleicht durch Zufall. Durch Zufall, indem ich in eine psychosomatische Klinik gegangen bin, die mit dem 12-Schritte-Programm gearbeitet hat. Und dort habe ich eben die Meetings von OA und auch von anderen Gruppen, die nach demselben Konzept arbeiten, kennengelernt. Man kann aber auch sagen, ich bin durch eine Führung dazu gekommen, weil ich seit circa 25, 30 Jahre lang eben, ich muss das auch so drastisch sagen, gekotzt habe, wirklich mich übergeben habe, also Bulimie hatte und Magersucht hatte in wechselnden Phasen. Und ich habe in dieser Zeit, in der ich sage es jetzt mal so, drauf gewesen bin, also süchtig gelebt habe, habe ich immer wieder in unserem in unserer Zeitung des Ortes, in dem ich damals gewohnt habe, immer wieder gesehen, dass es da ein Treffen gibt der Selbsthilfegruppe für Essstörungen. Und ich habe das ich wusste, die Sonntag 19 Uhr haben die sich getroffen, und ich habe das jedes Mal verfolgt, habe jedes Mal, wenn ich in die Zeitung geschaut habe, das mitbekommen. Und da gab es eine Anziehung, aber ich habe auch einfach eine riesen Scham gehabt, mich da jetzt wirklich hinzubegeben. Und als ich dann in der Klinik war und dort das Konzept kennenlerne, dann hat sich das eben ganz leicht gezeigt, und ich bin sozusagen durch einen sanften Schubs in der Klinik dann auf diese Meetings aufmerksam geworden und habe dort sehr schnell gemerkt, dass dieses gemeinsame an sich arbeiten und das gemeinsam mit derselben Sucht beschäftigt sein, dass mir das sehr viel gibt. Und ich konnte es auch nicht genau beschreiben. Ich wusste nur, da ist was. Da ist was für mich, von dem ich genau weiß, das ist richtig. Und ich habe wirklich mit vielen, vielen Jahren Anlauf sozusagen dann die Overeaters entdeckt.
Und wie alt waren Sie da, damit wir so ein bisschen einschätzen können, wann das bei Ihnen auch begonnen hat dann mit der Essbrechsucht?
Ja, ich kann gar nicht genau sagen, wann das begonnen hat. Also erstens war es bei mir relativ spät, das heißt vielleicht mit Anfang des Studiums oder irgendwie mit paar 20. Und das hat sich dann halt einfach im Laufe der Zeit immer weiter verselbstständigt und ist dann in gewisser Weise auch zu einer ständigen Begleitung meines Lebens geworden. Ja, ich hatte schon vorher, bevor ich wirklich mich übergeben habe, habe ich schon Phasen gehabt, in denen ich vielleicht sehr magersüchtig gelebt habe und in denen ich ständig irgendwelche Diäten gemacht habe, irgendwelche Versuche, die natürlich immer wieder schiefgegangen sind und wo ich jeden Abend dann doch wieder gemerkt habe, dass es nicht klappt.
Und auch viel Sport?
Genau, ich habe auch Sportabusus, heißt es, glaube ich, betrieben. Das heißt, ich habe zeitweise längere Läufe gemacht, habe sehr viel, habe Marathons gelaufen und habe dann auch teilweise einfach am Nachmittag bin ich losgelaufen und bin dann einfach mal, ohne dass irgendwas anstand, einen Marathon gelaufen, kam nach Hause, habe dann gesehen, dass ich dann irgendwie 45 Kilometer gelaufen bin, und das Ganze einfach aus einer ziemlich starken, sehr starken getriebenen Kraft, die für mich heute ganz klar Sucht gewesen ist.
Und Sie haben gesagt, Sie sind eher zufällig dann auf die OA getroffen, ausgelöst durch einen Klinikaufenthalt. Aber warum waren Sie dann in der Klinik?
Ja, ich war in der Klinik, weil ich irgendwie insgesamt, ich kann das gar nicht oder konnte das gar nicht genauer beschreiben, weil ich gemerkt habe, ich komme mit meinem Leben nicht klar. Das so, wie es war, so wie ich gelebt habe, war das für mich kein lebenswertes Leben. Und ich habe natürlich auch gemerkt, dass mein Essen wirklich krank ist und dass mein Essen in der Form, wie ich das praktiziert habe, nicht mehr normal ist und dass ich einfach irgendetwas machen muss, was mir auf der Stelle in diesen Suchtphasen und in diesen Phasen des intensiven Leidens ist ja dann der Druck so groß, dass ich mir gewünscht habe, es muss jetzt auf der Stelle alles anders werden. Also diese übliche Sichtweise von Schwarz und Weiß, ja. Und diese Sichtweise ist mir klar geworden, dass ich gelitten habe und dass das Leiden einfach weg musste. Ich konnte auch gar nicht genau sagen, was das Leiden war, aber es war natürlich dann zu spüren, wenn ich nach dem Übergeben sozusagen mich übergeben hatte und neben der Schüssel lag und wirklich einfach nur noch verzweifelt war.
Und ich denke, der Übergang war sicherlich fließend, weil sich zu übergeben ist ja eine Überwindung. Also für viele Menschen, wenn sie wissen, mir ist schlecht, ich habe was gegessen, vielleicht zu viel Alkohol, ist ja eine absolute Überwindung, aber die Hürde, die baut man irgendwann, die ist auf einmal nicht mehr da, oder?
Ja, ich habe natürlich auch mich mit meiner Geschichte beschäftigt und habe irgendwann festgestellt, ich war mal mit 18 mit einem Freund bei dessen Großeltern gewesen und die Oma hat es total gut gemeint und hat für uns gekocht, was immer wir wollten und hat dann wirklich, als ich mir gewünscht habe, ich möchte gerne Götterspeise essen, hat sie wirklich Götterspeise in Gelb und Rot und Grün dann zubereitet und zwar nachdem wir schon ein komplettes Menü gegessen haben. Und da war so ein Druck in diesem Setting, dass ich also wirklich fast, ich weiß nicht, ob ich alles gegessen habe, aber dass ich von dieser ganzen Götterspeise so viel gegessen habe, dass mir einfach danach schmerzenselend wurde. Und ich dann irgendwann auf die Idee gekommen bin, und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich das bewusst gemacht habe, mich zu übergeben. Und das hat halt erstmal geholfen. Und diese Erfahrung, die war scheinbar auch dann Jahre später, als ich das dann öfters gemacht habe, war die wohl so präsent, dass ich das einfach, diesen Widerwillen, den man ja zuerst mal hat, dass ich den überwunden habe. Mhm. Ja.
Endlich frei vom Zwang zu essen, das Thema heute hier in der Lebenshilfe. Wir möchten Ihnen die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Essstörung vorstellen, die Overeaters Anonymous OA genannt. Meine Gäste sind zum einen Ralf. Sein Krankheitsbild war, dass er unter einer Essbrechsucht gelitten hat, 25, 30 Jahre lang. Aber mir telefonisch zugeschaltet ist auch Maria. Bei Ihnen war das nun wieder ganz anders.
Ja, ganz anders. Aber ähnliches, wie gesagt, andere Seite der Medaille. Ich persönlich habe mir immer gewünscht, ich könnte magersüchtig sein. Ganz ehrlich, das klingt für alle Leute, die Magersucht haben, total schockierend. Aber ich hätte es mir tausendmal mehr gewünscht, dass man es mir wirklich mein Leid ansieht und Mitleid hat. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich werde immer dicker. Ich fand als Kind mich schon zu dick, wobei ich eigentlich, glaube ich, ja von außen betrachtet nie fürchterlich dick war, sondern es war hauptsächlich meine Selbstwahrnehmung. Weil ich das als Kind schon einkaufen von Hosen, von der Stange, so Röhrenjeans, da habe ich nie reingepasst. Das war wahnsinnig frustrierend. Kann mich auch an Zeiten erinnern, wo ich mit 13 muss das gewesen sein, mit einer Freundin losgezogen bin und wir haben uns in einem Supermarkt Süßigkeiten gekauft und haben die dann zu Hause zusammen gefuttert und und merkte aber dann immer mehr, im Lauf der Teenagerzeit, dass ich dicker werde und gleichzeitig das Gefühl habe, ich werde auch immer depressiver. Also so andere sind rausgegangen im Sommer ins Schwimmbad und ich stand zu Hause, der Rollladen war runter und ich habe gegessen und nebenbei gelesen und immer wieder, die Hand ging immer wieder in diese Tüten von irgendwelchem süßigen und salzigen Kram und habe es mir wie mechanisch einfach in den Mund geschoben und hinterher einfach das Gefühl, wahnsinnig enttäuscht zu sein über mich, das Gefühl zu haben, ich weiß einfach mir selber da überhaupt keinen Rat und ich kenne aber auch niemand, der oder die mir einen Rat geben könnte, denn alle wohlmeinenden Ratschläge, die ich erhalten habe, war, hör doch einfach auf zu essen und genau das war mir halt überhaupt nicht möglich. Also jegliche Diät, ich habe ganz wenige Diäten gemacht in meinem Leben und habe die ich gemacht habe, spätestens nach 3 Tagen abgebrochen, weil ich einfach das Gefühl hatte, das schaffst du eh nie und das hältst du nie durch und das lohnt sich auch überhaupt nicht. Das schien mir echt sinnlos und kam dann durch einen Artikel in der Krankenkassenzeitschrift drauf, dass es da Menschen gibt wie mich, und dass das eine ernsthafte Störung ist, Genau.
Und Sie haben auch ganz auch diesen Jojo-Effekt bei den Diäten dann auch gespürt?
Wie gesagt, ich habe die Diäten nie so gemacht, dass überhaupt ein Jojo-Effekt spürbar war, weil ich auch schon abgebrochen habe, viel, viel vorher. Also für mich gefühlt ging mein Gewicht ab dem Alter von 13 immer nur rauf.
Weil das hört man ja dann auch gerne, dass man sagt, ach, reiß dich doch mal ein bisschen zusammen und ist doch ganz leicht und ich habe so und so und so. Und da kann man sagen, ja gut, du bist ein Mensch, der vielleicht eine gewisse Disziplin hat, der sich was vornimmt. Beim einen ist es das Lernen vielleicht, beim nächsten ist es ein berufliches Ziel und bei Ihnen eben das Essen, wo man sagt, nein, da war kein Ehrgeiz da. Es ging aus irgendeinem innerlichen Grund, ging es einfach nicht.
Ja, und was eigentlich erstaunlich ist, denn sonst habe ich einen ganz großen Ehrgeiz, ganz großen Perfektionismus auch manchmal. Deswegen hat es mich umso mehr fertig gemacht, dass ich das Gefühl hatte, im Bereich Essen bin ich total außer Kontrolle, ja. Und hatte eben aber auch das Gefühl, sonst ich irgendwie kommen alle anderen scheinen ganz prima mit ihrem Leben klarzukommen und ich hatte mehr und mehr das Gefühl, ich komme damit nicht klar. Also ja.
Ralf, kommen wir noch mal zu Ihnen. Wann haben Sie denn konkret gemerkt, dass Sie eine Essstörung haben?
Ja, das ist schwierig zu sagen, wann genau dieser Punkt gewesen ist, wo ich das gemerkt habe. Ich glaube, das Maß der Verzweiflung ist einfach im Laufe der Zeit auch entsprechend gewachsen. Das heißt, wenn man oder wie ich jetzt es erlebt habe, dass ich eben mich übergeben habe und dann meistens völlig verzweifelt war und irgendwelche Schuld- und Schamgefühle natürlich intensivst gehabt habe, dann ist das eine Zeit lang, also dann ist in diesem Moment mir völlig klar gewesen, dass ich in irgendeiner Weise süchtig bin oder irgendwelche Dinge tue, die ich gar nicht tun möchte. Und dann gibt es aber einen anderen Effekt oder gab es bei mir einen anderen Effekt, dass, wenn es mir dann wieder ein bisschen besser ging, dann bin ich in die andere Seite übergeschwenkt und hatte auf einmal überhaupt kein Verständnis mehr dafür. Das ist dann vielleicht sogar am Tag 5, 6, 7 Mal gewesen. Das heißt, das, was ich vorhin mit Schwarz-Weiß-Leben so betrachtet habe, das hat sich da auch manifestiert, dass ich dann in guten Phasen mich völlig normal, völlig funktionsfähig und ganz selbstverständlich empfunden habe. Und wenn ich dann meistens abends, nachdem der Tag dann irgendwie einen bestimmten Druck aufgebaut hatte, wenn ich dann auf einmal wieder mich übergeben hatte, dann war mir wieder völlig klar, auch wieder in dieser extremen Form, dass da mit meinem Leben wirklich was nicht stimmt und dass ich das keinesfalls unter Kontrolle habe. Und das, was für mich auch dann sehr maßgeblich war, dass ich gemerkt habe, das ist eigentlich kein Thema, was nur das Essen umfasst, sondern es hat schon auch andere Seiten, mit denen ich überhaupt nicht klarkomme, dass ich mein Leben zwar sehr gut funktioniert habe, aber vielleicht nicht besonders in lebenswerter Form gelebt habe.
Maria, gab es bei Ihnen denn einen Punkt, wo Sie gesagt haben, ich habe wirklich eine Essstörung und wo Sie gemerkt haben, das wird alles immer hoffnungsloser und ich muss was ändern?
Ja, wie gesagt, also der Punkt, dass ich für mich identifiziert habe, ich habe eine Essstörung, da kam durch diesen Bericht in der Zeitschrift. Es hat aber dann nochmal, glaube ich, wirklich 7 Jahre gedauert, bis ich tatsächlich meine erste Gruppe aufgesucht habe. Also ich bin in eine andere Stadt gezogen, dort ging es mir viral. Ich habe in der Zeitung gelesen, da gibt es diese Gruppe von OA, hast du schon mal gehört. Und habe tatsächlich eine Gesprächstherapie aufgenommen und am Schluss von dieser Gesprächstherapie seinerzeit meine Therapeutin voller, wie soll ich sagen, ein bisschen misstrauisch oder wie auch immer gefragt, so, da gibt es diese Gruppe und meinen Sie denn, ich soll da mal hingehen? Und dann meinte sie nur so, probieren Sie es doch einfach mal aus. Und das habe ich dann gemacht, Gott sei Dank. Also dort habe ich dann einfach gemerkt, ja, ich bin irgendwie richtig da. Ich bin angekommen.
In der Selbsthilfegruppe für Menschen, die den Wunsch haben, mit dem Thema Essen gesünder umzugehen. Ich finde, es klingt schon einladend und sehr schön. Und dennoch ist es schon eine Riesenüberwindung, wie ich jetzt höre.
Auf jeden Fall. Also der erste Schritt, ich bewundere immer immer wenn zu uns Menschen kommen, die noch nie in einer OA-Gruppe waren, denke ich immer, ja, was für Bewunderung die verdient haben, dass die sich auf den Weg gemacht haben, ja. Dass sie, ich weiß, wie schwer es ist, mal zu Deutsch gesagt, den Popo hochzukriegen und sich wirklich Hilfe zu suchen, wirklich zu sagen, ich schaffe es nicht mehr allein und ich gehe jetzt, ich mache mich jetzt mal auf den Weg und guck mal, ob mir da irgendwie jemand helfen kann da draußen. Genau. Ja, aber es ist nicht einfach. Nee.
Jetzt wollen wir natürlich schon wissen, wie Ihnen denn die OA-Gruppe überhaupt geholfen hat, in welchem Zustand Sie so innerlich waren. Sie haben schon erzählt, Maria, dass Sie regelmäßig zu einer Gesprächstherapie gegangen sind, also eine Therapeutin hatten, eine Vertraute. Und das ist dann mit der Therapeutin haben Sie besprochen, dass Sie doch jetzt zu den Overeaters Anonymous gehen, zu den Menschen mit Essstörungen, zu der Gruppe. Aber wie hat Ihnen dann die Gruppe letztendlich geholfen?
Ja, also das erste Gefühl, was ich wirklich in dem Zusammenhang, was ich weiß, was mich echt mega beeindruckt hat, war wirklich dieses Gefühl, da sitzen Menschen im Raum, die hören mir zu und die spiegeln mir einfach wieder, dass sie wissen, wovon ich rede. Ja, die Also ich sehe da ein, ich sehe in deren Augen Verständnis, ich sehe manchmal ein Nicken, ich höre manchmal ein Lachen, ja, das ein absolut verständnisvolles Lachen ist, das mir signalisiert, ich kenne das auch. Ich kenne den ganzen Wahnsinn, den du da erzählst, den kenne ich auch. Das war für mich eine wahnsinnige Befreiung, das Gefühl zu haben, ich bin nicht mehr allein mit meinen Problemen, mit dem, was mich quält, sondern da gibt es Menschen, die das kennen und die für sich entweder schon einen Weg gefunden haben, da rauszugehen oder einfach auch am Suchen sind. Ja, das kann man überhaupt nicht, ich kann das überhaupt nicht beschreiben. Ich hatte ein nettes Umfeld, ich hatte Freunde, aber jemand, der keine Essstörung hat, der kann auch nicht verstehen, wie Essstörung ist, ist meine persönliche Meinung. Und zum Glück auch so, denn ja, genau.
Deswegen, man kann sich versuchen, ein Stück weit reinzuversetzen, aber natürlich.
Genau, aber man versteht letztendlich doch nicht ganz. Also ich glaube, dass Leute mit dem Alkoholproblem das vielleicht ein Stück weit mehr verstehen können, aber letztendlich ist, glaube ich, jede ja, Suchtstörung doch auch wieder speziell gelagert und deswegen, also ich kann einfach sagen, wenn ich mich mit jemand unterhalte, der oder die eine Essstörung hat, es ist einfach ein ganz tiefes Verständnis da, egal wie Sie auch schon sagten, egal was die Person sonst für einen Hintergrund hat, in dem Punkt wissen wir genau, wovon wir reden und das ist enorm entlastend, fand ich, ja.
Wir reden gleich auch weiter mit Ihnen, Ralf, was Ihnen jetzt tatsächlich, wo Ihnen die Overeaters Anonymous, die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Essstörungen geholfen haben und wie es Ihnen auch beiden heute geht, welches Verhältnis Sie heute zum Essen haben. Aber liebe Zuhörer, wir sind hier in der Lebenshilfe und in der Lebenshilfe können Sie anrufen. Wir möchten eine Brücke bauen. Einmal von Herz zu Herz, aber auch hin jetzt zu den Overeaters Anonymous oder zu anderen Gruppen, wo sich auch Menschen treffen, die sich mit dem Thema gesünder Essen auseinandersetzen. Sie können uns jetzt anrufen. Wir sind interessiert an Ihren Fragen, auch ein Stück weit an Ihrer Geschichte. Wir wollen jetzt ein Stück Weges mit Ihnen zusammengehen, die Lebenshilfe endlich frei vom Zwang zu essen. Maria und Ralf, die Namen haben wir verändert. Sie sind meine Gäste. Ralf ist mein Studiogast. Maria ist uns telefonisch zugeschaltet und Sie können uns auch telefonisch jetzt zugeschaltet sein. Ich sage Ihnen, die Hörertelefonnummer, das ist die 089 517 008 008, also die bekannte Hörertelefonnummer 089 517 008 008. Josefa Stauffenberg ist in der Regie. Sie wird Ihre Anrufe entgegennehmen, wenn Sie auf Sendung gehen und wir Sie on air hören. Sie müssen Ihren Namen nicht sagen. Sie können anonym auf Sendung gehen. Sie können auch sich mit einem anderen Namen hier auf Sendung melden. 089 517 008 008. Wir freuen uns ganz sehr auf Ihre Anrufe. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb, endlich frei vom Zwang zu essen. Ich habe zwei Gäste da, die Heilung gefunden haben in den Selbsthilfegruppen der OA, der Overeaters Anonymous, die dabei helfen, Schritt für Schritt ja neues Verhaltensmuster im Umgang mit dem Essen ja einzuüben, sich da einzufühlen und die gelernt haben, Gedanken mit dem Leben sich insgesamt ja auseinanderzusetzen und neue Denkmuster, Verhaltensmuster zu entwickeln. Eine Gruppe, wo erstmal Anteilnahme, ein Mitfühlen, ein Zuhören ganz oben steht auf der Agenda. Menschen, die einem sagen, ja, ich kenne, was du da durchmachst. Du bist nicht alleine. Hier bei uns bist du richtig. Bei uns bist du willkommen. Maria und Ralf sind meine Gäste. Und auch Sie, liebe Zuhörer, ich habe Sie eingeladen, anzurufen. Ich möchte jetzt so die erste Hörerin begrüßen. Grüß Sie Gott.
Genau. Ja, hallo.
Hallo, Sie sind jetzt live auf Sendung. Wir hören Sie. Schön.
Ja. Ja, ich wollte natürlich in dem gleichen Anliegen mal etwas fragen, und zwar diese Ausprägung, die ist bei mir nicht so extrem wie bei Maria zum Beispiel, aber ich merke, dass ich also sehr viel und ständig an Essen denke und dass ich da ganz schlecht von loskomme. Und auch immer dieses Zurückfallen dann, dass man dann einen Tag irgendwie mal das geschafft hat, das nicht zu tun. Und auch jetzt in der Fastenzeit, da graut mir schon richtig davor. Also es ist, und ich habe, also ich denke, ich habe so auch ein bisschen ein Suchtproblem. Ich hatte das etwas mit Alkohol und war dann mal in einer Gruppe, aber da habe ich auch gemerkt, also ich bin keine Alkoholikerin in dem Sinne, so dass ich mich jetzt irgendwie so betrinke, dass ich nichts mehr weiß. Es waren so viele Leute, die mir dann, also die das eigentlich nicht so hatten, was ich hatte, wobei meine Beraterin dann sagte, eben so eine psychische Abhängigkeit. Und das merke ich auch, also dass ich dann doch sehr leicht in so eine Abhängigkeit zum Alkohol komme. Mhm. Und jetzt wollte ich mal fragen, meine Frage ist jetzt, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich jetzt wieder in so eine Gruppe gehe, ich habe das, wie gesagt, mit dem Alkohol probiert, dass ich dann, dass das doch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen extrem ist. Aber andererseits ist das natürlich, man wird so sensibilisiert. Das habe ich schon gemerkt, die ganzen Probleme. Und die zweite Frage ist, ob man da vielleicht selber mit diesem 12-Schritte-Programm etwas machen kann.
Das sind zwei sehr, sehr gute Fragen, weil an die erste Frage knüpfe ich nämlich gleich mal so meine Frage, die mich nämlich auch schon beschäftigt hatte, an. Maria, wann merke ich denn überhaupt, dass ich süchtig bin an Essen? Und wie es die Hörerin gerade schon gesagt hat, ich denke ständig an Essen und das ist ein Thema für mich. Bin ich dann schon richtig bei den Overeaters?
Also es lässt sich natürlich, also aus meiner Sicht, und das glauben wir auch, es lässt sich von außen keine Diagnose stellen, ja. Ich glaube, dass man das wirklich selber merkt. Und ich glaube, ich würde auch dem Ratschlag der Therapeutin, die ich damals aufgesucht habe, folgen und sagen, probieren Sie es einfach mal aus. Ich glaube, wenn Sie eine Vermutung haben, dass es so sein könnte, wenn Sie eine Gruppe in der Nähe haben oder es gibt auch die Möglichkeit, übers Telefon zum Beispiel Gruppen zu besuchen, probieren Sie es mal aus, wählen Sie sich mal ein. Und dann werden sie hören, worüber die Leute so erzählen. Und wenn sie das Gefühl haben, oh ja, ich glaube, das betrifft mich auch, ja, dann können sie da weitergehen. Also es ist, ich glaube, dass es Betroffene wissen von sich. Also für mich ist einfach der Grad, wie stark ist mein Leben beeinträchtigt dadurch? Wie viel Zeit wende ich auf für Essen? Und insbesondere, wie fühle ich mich, nachdem ich gegessen habe? Das ist für mich ein ganz großer Gradmesser. Esse ich und lege meine Gabel nieder und sage dann, ja, das war jetzt gut und jetzt geht's weiter mit dem Leben? Oder bin ich hinterher immer noch beschäftigt zu denken, oh, scheiße, jetzt hast du aber wieder zu viel gegessen. Oh Gott, und wann wirst du das nächste Mal essen? Und was solltest du nicht essen? Und überhaupt? Und wie scheiße bist du? Entschuldigung, ich drücke mich manchmal sehr drastisch aus. Also so ein gewisser Selbsthass oder so ein sich selber runtermachen, hat für mich auch ganz klar, ist so ein Anzeichen von, dass mit meinem Essverhalten was nicht stimmt.
Und dann hat die Hörerin ja noch eine ganz wichtige Frage gestellt und das ist ja auch etwas, das hat bestimmt Sie beide, Ralf und Maria, auch eine Zeit lang beschäftigt, so die Frage, schaffe ich das vielleicht alleine? Schaffe ich es alleine mit dem 12-Schritte-Programm? Die Frage gebe ich jetzt mal an den Ralf weiter.
Ja, alleine ist für mich nicht die Lösung, die bei mir geholfen hat, weil ich habe alleine am Anfang alle möglichen Diäten, alle möglichen Verhaltenshinweise und alles Mögliche versucht und bin jedes Mal wieder gescheitert, indem ich mir natürlich vorgenommen habe, am nächsten Tag das nicht zu machen. Und dann im Laufe des Tages wurde dann irgendwie der Druck immer größer und wenn ich dann abends alleine war, dann habe ich dann doch wieder zu viel gegessen und habe das Essen in mich reingestopft und dann halt wieder erbrochen. Und das ist für mich auch ein wesentlicher Faktor, der eben in der Gruppe stattfindet. Das heißt, wir sitzen dort zusammen, jeder erzählt von sich und ich weiß, dass selbst meine abstrusesten Dinge, die ich erzähle, dass die von den anderen zumindest nachvollzogen werden können, weil wir uns, ich spreche jetzt in diesem Fall mal für ein Wir, oder aber wenn ich dort sitze, ich empfinde mich als ein Süchtiger, der seine Sucht zum Stillstand gebracht hat. Mhm. Und dieser Umgang, dieses Verständnis miteinander, das ist für mich ein ganz wesentlicher Faktor, zusammen mit der Anonymität, dass wir dort einfach unseren Vornamen sagen und uns dort treffen und wir uns austauschen und man entscheiden kann, wie weit man sich noch weiter persönlich kennt. Und der Gedanke, alleine das 12-Schritt-Programm zu arbeiten, wäre für mich nicht hilfreich. Wenn es jemandem hilft, ist es wunderbar. Das 12-Schritte-Programm ist ein Lebensprogramm, das also auch nicht nur für das Essen gut ist. Aber in der Gemeinschaft ist für mich eine ganz große Kraftquelle.
Vielleicht noch von Ihnen die Einschätzung, Maria, weil die Hörerin hört es sich so an, als ob sie auch eine Überesserin ist, jemand, der ständig an Essen denkt.
Ja, also ich kann da nur beipflichten. Ich denke, also ich persönlich habe jede Menge Selbsthilfebücher gelesen. Ja, ich interessiere mich auch für Psychologie und so weiter und so fort. Allein ich muss sagen, ich habe das gelesen und konnte es aber nicht anwenden, weil es sofort wieder weg war. Und wirklich der regelmäßige Besuch von Gruppentreffen, diese Regelmäßigkeit ist das, was für mich auch ein großer Punkt ausmacht. Und dieses immer wieder daran erinnert werden in so einem Rhythmus, einfach dran zu bleiben an dem Thema und dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Es ist für mich, ich sage manchmal, es ist für mich wie so eine Art Lauftreff. Also meine Gruppenbesuche ist wie so ein Lauftreff, wo ich weiß, um die und die Zeit habe ich mich verabredet mit den und den Leuten. Und wenn ich eine Verabredung habe, in Anführungszeichen, ich habe mich natürlich nicht wirklich verabredet in den Gruppen, wie gesagt, wir sind frei zu kommen und zu gehen, aber wenn ich weiß...
Nein, eine Verabredung mit Ihnen selber.
Genau, mit mir selber eine Verabredung, da ist Gruppentreffen, da gehst du hin, ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das tue, sehr, sehr viel höher, als wenn ich diese Verabredung nicht habe.
Und das 12-Schritte-Programm alleine zu machen, könnte wieder eine Überforderung sein und könnte wieder auch in die Sucht einfach auch hineinführen und könnte auch ein Symptom der Sucht vielleicht sein.
Ja, ich möchte auch noch einen Satz. Bei uns heißt, wird gerne der Satz zitiert, nur du alleine kannst es schaffen, aber du musst es nicht alleine schaffen. Und genau das drückt für mich das aus. Also natürlich muss ich persönlich für mich einen Weg finden, aber ich muss es nicht alleine. Ich muss es gar nicht alleine. Ich finde das sehr schön.
Also wir wünschen Ihnen alles Gute, liebe Zuhörerin, Kraft und Segen. Behüt Sie Gott. Ja, weitere Hörer sind in der Leitung hier in der Lebenshilfe. Es geht um den Zwang zu essen. Meine Gäste sagen, wir sind endlich frei vom Zwang zu essen. Maria und Ralf sind zu Gast. Sie gehören zu unterschiedlichen Gruppen, aber zu den Gruppen der Overeaters Anonymous, Selbsthilfegruppe für Menschen mit Essstörungen. Und wir haben Sie eingeladen, und anzurufen, die Nummer 089-517-008-008 außerhalb von Deutschland, die Vorwahl 0049. Und die Nummer hat jetzt eine weitere Hörerin gewählt. Guten Morgen, schön, dass wir Sie jetzt auf Sendung haben.
Grüß Gott, schönen guten Morgen. Es geht um Folgendes. Ich habe eine Frage. Ich habe schon, also Diäten habe ich schon ohne Ende hinter mir, und das Problem mit Essen habe ich auch. Nur es geht um Folgendes. Ich hätte schon gerne mal so eine Gruppe, wollte ich schon immer mal eröffnen. Und zwar wollte ich eine Gruppe eröffnen mit christlichem Hintergrund, das heißt nicht bei Weight Watchers oder irgendwo, wo ich viel, viel Geld bezahlen muss, sondern eine Gruppe, wie Sie sagen, du kannst kommen, du kannst gehen, es ist offen, wir wollen uns gegenseitig oder untereinander unterstützen und helfen und anonym, und das wird mir gefallen. Kann man so eine Gruppe selber eröffnen? Ist das möglich? Ich komme jetzt hier aus Hessen, ich bin in keiner großen Stadt, es ist ein Dorf.
Sie haben auch schon recherchiert, ob es bei Ihnen in der Nähe eine Gruppe gibt.
Ja, nein, ich habe es heute das erste Mal gehört. Ich habe von sowas noch nie gehört.
Gut, wir geben das gleich mal weiter an den Ralf. Danke auch für diese Frage.
Und
alles
diese
Gute für
Schritte,
Sie.
Was sind diese 12 Schritte?
Ja.
Gut, danke.
Ja, danke für die Frage. Also die 12 Schritte jetzt im Einzelnen zu erläutern, das sind einfach unsere Hilfen, mit denen wir zur Genesung gefunden haben. Und das, was Sie sagen, das findet sich für mich in den Meetings der Overeaters, weil wir ja nicht glauben, also weil wir nicht nur diese körperliche Herangehensweise haben, sondern unser Programm ist auch emotional und spirituell. Das heißt, ich suche mir auch eine Kraft, und deswegen, wenn Sie sagen, eine christliche Herangehensweise, ich suche mir eine Kraft, die mich auch unterstützen kann. Und mittels dieser, wir nennen das höhere Macht, das kann ein Gott sein, das kann eine andere Kraft sein, die mich zusätzlich, die höher ist als ich und die mir zusätzlich hilft bei meinem Weg zur Genesung.
Genau, ich würde da gerne nochmal einhaken. Wie gesagt, das 12-Schritte-Programm, das sogenannte 12-Schritte-Programm ist die Herangehensweise von den anonymen Alkoholikern. Die wurden aus einem christlichen Zusammenhang heraus gegründet, haben aber herausgefunden, dass es für sie gut ist, keine expliziten religiösen, sage ich jetzt mal, Verbindungen zu haben, sondern einfach offen zu sein für jeglichen Hintergrund, auch für Atheisten, Agnostiker. Genau, und OA-Gruppen werden tatsächlich, die werden nicht von oben irgendwo gegründet, ja, von irgendjemand, der gründungsberechtigt ist, sondern OA-Gruppen werden von Menschen gegründet, die sagen, okay, ich glaube, dieses Programm, ich möchte nach dem arbeiten, und ich bei mir in der Nähe gibt es keine Gruppe, oder warum auch immer, ich möchte eine Gruppe gründen. Also es ist wirklich ein Programm, was von unten her gelebt wird, sage ich jetzt mal, von der Wurzel her oder wie auch immer man es ausdrücken kann.
Also auch jemand, der vielleicht eine Zeit lang selber in einer Gruppe war, selbst betroffen ist und erstmal überhaupt, wie sagen wir immer, das Gen der OA in sich aufgenommen haben und sagen, ach, das Gen, das möchte ich weitertragen.
Ja. Und Sie finden uns, also ich nenne den sperrigen Namen jetzt auch nochmal, unter overeatersanonymous.de im Web, oder eben einfach auch, wenn Sie googeln, zum Beispiel unter OA und Essstörungen, mit den beiden Schlagworten kommen Sie auch auf unsere Homepage.
Genau, oder auf horeb.org in das Detailfeld, den Radio Horeb Hörerservice anrufen. Da helfen wir Ihnen auch sehr, sehr gerne weiter.
Genau, es gibt auch, vielleicht darf ich das noch sagen, ein bundesweites Kontakttelefon. Mhm. Das ist die 0176 und dann die 3440, 4 mal die 5, wo Sie auch nochmal Infos bekommen können.
Genau, und für alle, die das jetzt nicht so schnell mitbekommen haben, gehen Sie bitte auf unsere Homepage, auf horeb.org, weil es hat nicht jeder sofort einen Stift an der Hand und da haben wir auch Verständnis für und unsere Hörertelefonnummer oder besser gesagt die Hörerservice-Nummer ist auch auf unserem Programmfaltblatt. Da gibt man Ihnen die Nummer von den OA gerne weiter. Das ist die 08328. Die 921110, das ist der Hörerservice von Radio Horeb. Und meine Kollegen haben auch die Kontakttelefonnummer der OA für Sie griffbereit. Geben Sie ihnen gerne nochmal weiter. Der Hörerservice 08328 921110. Dann auch an Sie, liebe Hörerin, die gerne eine Gruppe eröffnen will. Alles Gute, Kraft und Segen. Möge Gott Sie da auch führen. Eine nächste Hörerin ist in der Leitung aus dem Raum Frankfurt. Haben Sie uns erreicht? Schönen guten Morgen.
Ja, grüß Gott. Ich habe, während ich einen Moment warten durfte, ist mir noch ein Buch eingefallen, das von Cordula Kepler aus dem Walter Verlag war. Das dekliniert die Essstörungen von Anorexie bis zu Adipositas durch. Das finde ich zu wenig beachtet, weil diese Dinge ja auch schwer auf den Punkt zu bringen sind. Also ich war einmal unterwegs woanders hin, kam in eine Kirche, wollte sie mir ansehen, die war zu und nebenan waren die Weight Watchers. Also mir fällt auch noch von Johanna Domek ein, dieses Buch über, ja, wo sie auch vergleicht im Vier-Türme-Verlag, dass der Weg in verschiedenen Religionen ja eine Rolle spielt, eine ganz große, und dass es dann auch diese Gesichtspunkte hat, so habe ich das verstanden. Und manchmal finde ich es einfach sehr praktisch, ja, also dann geradezu diese paradoxe Assoziation einzufügen, wenn man sich zu dick fühlt und es gar nicht so sehr ist oder sich diesen Selbstwert aufwerten müsste, dann habe ich das schon fertiggebracht, in der Damensauna zu sitzen und zu sagen, wissen Sie, wir müssen hier wirklich alle Sessel verbreitern, sämtliche Türen vergrößern, weil die Seele muss ja einfach wieder ihre Mitte finden, ja? Also das war so eine Assoziation. Ich hoffe, dass es, alles Gute für Sie.
Dankeschön. Eine Frage? Haben Sie nicht?
Ach so, sorry. Also eine Frage wäre, dass man natürlich ganz unabhängig von dem Aussehen, dass es eine eigentliche Schönheit gibt, die man sollte sich schon ordentlich verhalten natürlich, also nicht so. Dass es manchmal sehr schwer ist, ja, also gerade wenn man so Mensch ist mit irgendeinem Handicap oder so, ja, also da kommen natürlich Befindlichkeitsstörungen ins Spiel, die dann auch, ja, dazu führen können, dass man sich äußerlich vernachlässigt und so. Also eine Frage könnte ich noch assoziieren. Es gab mal so Hinweise, dass manche Menschen einfach, wenn sie ganz viel Zucker essen, normalen Zucker, dass sie dann süchtig werden und immer mehr essen von, also ja, aber das wäre jetzt fast eine narzisstische Störung von der Richtung her, wenn man dann sagen würde, vermeiden Sie den Fabrikzucker, oder?
Aber da sind wir jetzt auch so wieder bei dem, Maria, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, ab wann bin ich jetzt eigentlich so übergewichtig, dass ich an dem Übergewicht etwas verändern muss? Und wann ist das Übergewicht vielleicht durch ein Suchtverhalten entstanden und nicht vielleicht in Anführungsstrichen einfach nur in Anführungsstrichen durch eine sonstige körperliche Beeinträchtigung, die mit inneren Organen in Verbindung steht. Ist das auch ein Thema bei den Overeaters Anonymous, wann die Essstörung vielleicht körperlich bedingt ist und einfach der Stoffwechsel reguliert werden müsste und wann es sich um einen Zwang oder um ja, eine Essstörung sozusagen handelt?
Ja, wie gesagt, also wir nehmen da nicht die Diagnose von den Leuten vor, die da sind. Ich kann nur auf die Frage nach dem Industriezucker sagen, dass es einige unter uns gibt, die eben sagen, für sie gehört es dazu, zu ihrem, wie wir sagen, Essplan. Also eine der Arten und Weisen, umzugehen mit dem Essen, ist eben einen sogenannten Essplan zu machen. Ist ein Vorschlag, wie man umgehen kann. Und manche Leute sagen da bei uns, sie essen keinen Industriezucker. Es gibt auch Leute, die sagen, sie essen kein Weißmehl. Aber das ist wirklich eine sehr persönliche Entscheidung. Manche sagen, ich esse nicht, wenn ich im Auto bin. Also wenn ich Auto fahre, oder ich esse nicht während des Gehens. Also das ist wirklich, es ist uns wichtig, dass jede Person für sich herausfindet, was ihre ganz persönlichen, Schwierigkeiten sind im Umgang mit Essen und was für die eine Person geht oder in bestimmten Maßen geht oder in bestimmten Umgebungen geht. Das geht für die andere Person halt einfach gar nicht. Und es geht einfach darum, für sich herauszufinden, was geht für mich und was geht nicht, was sind meine persönlichen Punkte, wo ich weiß, wenn ich das tue, dann fahre ich einfach ab. Ja, dann ist erstmal schwer, das zu stoppen noch. Genau. Mhm. Aber also es kann auch sein, was weiß ich, sowas ganz Normales wie zu sagen, ich esse 3 Mahlzeiten am Tag. Ja, das ist für jemand, der eine Essstörung hat, schon also definitiv nicht mehr normal. Oder die 3 Mahlzeiten dehnen sich so lang aus, dass sie im Prinzip den ganzen Tag umfassen. Mhm. Genau. Ich hoffe, das hat die Frage so ein bisschen beantwortet.
Danke.
Ja, ich habe auch diese Sichtweise zu dem ganz individuellen Herangehen in unserem Programm, den Overeaters Anonymous, die gefällt mir sehr gut, weil das auch dazu führt, dass ich mich erstmal mit mir auseinandersetze und schaue, was sind denn eigentlich die Lebensmittel, mit denen ich Schwierigkeiten habe oder die mir nicht gut tun, oder was sind die Eigenarten, die mir nicht gut tun. Und dann kommt für jeden eine ganz individuelle Lösung raus. Wir haben keine Diäten oder Pläne in der Form, dass man jetzt bestimmte Lebensmittel hat, die auf der Tabuliste stehen, sondern jeder entscheidet es selbst. Und ich hatte zum Beispiel als Jugendlicher meine ersten intensiven Esserfahrungen, indem ich Mohrenköpfe ohne Ende in mich reingestopft habe oder diese Schaumwaffeln. Und das war sowas, da saß ich alleine da, habe dann irgendwie mein ganzes Taschengeld investiert. Und ich weiß bis heute, dass dieses Lebensmittel für mich ein ganz, ganz schwierig zu handhabendes ist. Und ich sage das so vorsichtig, weil es für mich einfach bedeutet, ich kaufe das nicht. Das kann ich jetzt heute. Und das war eine Zeit lang nicht möglich. Und andere Menschen haben eben mit diesem Lebensmittel ganz anderen Umgang.
Vielleicht, dass wir jetzt noch mal doch ganz kurz die 12 Schritte andeuten und dass Sie, Ralf, uns jetzt noch mal auch erzählen, ja, wie Ihnen oder was Ihnen geholfen hat bei den OA, nur dass man eine Ahnung bekommt. Das haben Sie bestimmt auch schon gehört. Der erste Schritt zum Beispiel ist, wir geben zu, dass wir dem Essen gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern können. Und dann gibt es einen Schritt, wo man sagt, ich kapituliere jetzt und bitte demütig um Hilfe. Das wäre zum Beispiel der Schritt 7. Demütig baten wir ihn, unsere Mängel von uns zu nehmen, also ihn, Gott, ihn, die höhere Macht, weil zu den OA kommen Menschen aus unterschiedlichen Religionen einfach auch und mit unterschiedlichen Weltanschauungen. Sie sind offen für alle, die anonymen Alkoholiker sind von einem Christen damals gegründet worden, aber man hat sich geeinigt, dass Gott auch die höhere Macht genannt wird. Aber jetzt vielleicht konkret die Schritte, es sind 12 an der Zahl, ja. Aber was hat geholfen?
Also die Es gibt so einen Spruch, also wir haben relativ viele Slogans, und ein Spruch ist der, dass die anonymen, also dass die 12 Schritte darin bestehen, dass man erst einmal sagt, gib auf. Das ist das, was die ersten Schritte ausmacht, dass man diesen ewigen Kampf, den man immer wieder verliert, dass man den aufgibt. Dann gibt es die Kurzfassung Räum auf. Das heißt, ich schaue, was in meinem Leben wirklich wie funktioniert hat und was vielleicht auch in der Vergangenheit nicht funktioniert hat. Und dann gibt es die Zusammenfassung Leb auf. Das heißt, gib auf, räum auf und leb auf. Und mit dem Leb auf der letzten Schritte zusammengefasst, kommt man eben dann wirklich in eine Form von Genesung, in der ich zum Beispiel wirklich sehr glücklich bin, leben zu dürfen. Ja. Und das, was Sie eben als einzelne Punkte angesprochen haben, das ist für mich wie eine Art von Besinnungsmöglichkeit, weil die einzelnen Sätze, die in den 12 Schritten stehen, die hören sich teilweise erstmal ganz, ganz harmlos an, und im Laufe der Zeit entdeckt man immer mehr, was ist denn das, wenn ich wirklich sage, wir fassen den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes oder wie wir ihn verstehen, anzuvertrauen. Und wenn ich da langsam reinwachse, oder vielleicht sage ich am Anfang ganz unbedarft, ja okay, mache ich. Und dann fällt mir aber im Laufe der Zeit ein, oh, das hat ja doch noch ganz andere Dimensionen. Wie ist das denn, wenn ich wirklich dieser Kraft vertraue und nicht glaube, dass ich die zum Beispiel durch irgendwelches Verhalten besänftigen muss, sondern wenn ich wirklich vertraue, so wie ich bin. Und diese Auseinandersetzung macht dann auch das Treffen in den Meetings aus, dass man von den anderen hört, wie machen die das, was löst bei denen das aus, und man sich immer wieder neu hinterfragen kann und wächst in Verbindung mit dem, mit den Texten, die jetzt die 12 Schritte sind.
Ein Schluss auch fassen, ne? Und das immer wieder auch Gott übergeben. Was uns natürlich interessiert, das ist, wie geht es Ihnen heute? Wie hat sich Ihr Leben verändert vom damals zum heute? Vielleicht zuerst Maria, weil das Überessen, das kann man, glaube ich, mit allem allerbesten nachvollziehen, weil das ist so schleichend, das ist so, weil ich glaube, jeder von uns würde sagen, ja, ich neige dazu, unkontrolliert manchmal zu essen und bin froh, wenn ich es mal einen Tag nicht gemacht habe. Es ist, glaube ich, eher das Überessen etwas, was man unterschätzt auch.
Ja, also wie ist es heute? Ich versuche eigentlich jeden Tag zu leben, und zwar jeden Tag für sich. Also ich versuche mir nicht allzu viel Gedanken darüber zu machen, was denn morgen ist. Natürlich eine gewisse Planung zu haben, aber ich versuche nicht mehr alles zu kontrollieren und zu sagen, ich muss das schon wissen, was ich in x Tagen, x Jahren, wie auch immer, machen werde. Ich versuche, also so von meinem Essen her auch genau das. Also ich versuche morgens, mittags, abends zu essen. Ich denke, dass ich von außen mittlerweile in keinster Weise als essgestört zu erkennen bin. Aber abgesehen davon, was von außen ist, ich merke auch in mir ganz wenig noch, Entschuldigung, ich habe einen Hustenreiz, den Impuls wirklich mich überessen zu wollen. Also es kommt ganz, ganz selten zurück. Aber ab und zu ist merke ich, da ist immer noch was. Deswegen sage ich, geheilt bin ich nicht. Entschuldigung. Genau.
Geheilt sind Sie nicht. Ist das auch so wie bei den anonymen Alkoholikern, die sagen, ich bin ein trockener Alkoholiker, dass sie sagen, ich war einmal Alkoholiker und werde immer Alkoholiker sein?
Für mich ist das so. Also ich denke, mein Hirn hat irgendwann mal über Essen gelernt. Das habe ich ihm beigebracht, so wie ich Autofahren gelernt habe. Ich werde Autofahren nie verlernen, und mein Hirn wird immer wissen, wie es geht, mich zu überessen. Ich kann nur versuchen, diese Bahnen trocken zu legen und sie nicht mehr zu befahren, diese Autobahnen. Und dass sie zuwachsen können, dass da immer mehr andere schöne Blumen blühen. Mhm. Aber die Autobahnen, die sind da.
Ja. Wie lange hat das gedauert bei Ihnen? Bis die Autobahn, das finde ich jetzt ein tolles Bild, dass sie sich überwuchert hat mit anderen Pflanzen und mit schönen Blumen Und
das kann ich so gar nicht sagen. Also es war auf jeden Fall nicht so, dass ich in mein erstes Gruppentreffen gegangen bin und dann auf einmal Hurra geschrien habe und alles von mir geworfen habe. Also und meine Essstörung von mir genommen wurde. Also das war ein Prozess über die Zeit. Aber mir hat eben immer wieder geholfen, diese Herangehensweise immer nur für 24 Stunden, immer nur für den jetzigen Tag zu gucken. Und einfach auch nicht so sehr zu bewerten, einfach dieses gerade das, was ich aus meiner Esssucht kenne, zu sagen, oh Gott, und dieser Tag war schlimm, wenn mein Essen schlimm war, sondern wirklich versuchen, die guten Seiten zu sehen, versuchen, eine Dankbarkeit zu entwickeln gegenüber meinem Leben. Das war einfach ganz wichtig und mich so wirklich Schritt für Schritt daraus zu entwickeln auch, weil die Esssucht hat ja auch eine Funktion, ja, die ist ja nicht von ungefähr da, die hatte ja mal irgendeinen Grund, warum ich zu viel gegessen habe, ja, also für mich war es ein schrittweiser Ausstieg, über Jahre letztendlich, über Monate, über Jahre.
Ja, ich habe den Ausstieg wirklich wie eine plötzliche intensive Erfahrung gehabt. Also ich bin jahrelang zu den Meetings gegangen, habe mich trotzdem auf dem Weg dahin, auf dem Weg zurück und dann die ganze Zeit dazwischen weiter über Essen und habe mich übergeben. Das war für mich trotzdem klar, dass irgendwas bei OA richtig ist. Und mir ist es dann wirklich so passiert, dass ich mit einem Morgen aufgestanden bin und irgendwoher, und ich weiß ganz genau, das war keiner dieser Beschlüsse, die ich jeden Tag wieder gefasst habe, vergeblich gefasst habe. Und irgendwoher kam diese Stimme, die gesagt hat, das tust du dir nie wieder an. Und dieser Moment, der ist für mich ein entscheidender wirklich Moment in meinem Leben gewesen, weil ich seitdem mich nicht mehr übergeben habe. Und das ist einer der Momente, die mir mit OA geschenkt wurden und die mir jetzt jeden Tag wieder neu geschenkt werden. Und mittlerweile ist es schon so, da ist auch das Meeting wieder gut für, dass ich das eigentlich als relativ normal nehme und ich mir immer wieder bewusst werde und auch bewusst werden möchte, wie dankbar ich dafür bin. Und alleine das kann ich auch, indem ich eben in die Meetings gehe und dort auch meine Dankbarkeit einfach wahrnehme.
Ich bedanke mich und ich bin auch dankbar, dass Sie unsere Gäste waren, dass Sie auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ja, wir möchten gerne die Selbsthilfegruppe für Menschen, die den Wunsch haben, mit dem Thema Essen gesünder umzugehen, dass Sie da einfach drüber sprechen möchten, auch Ihre Geschichte erzählen möchten. Maria, für Sie alles Gute weiterhin, Gottes Kraft und Segen und dass Sie Tag für Tag den einfach gehen können und den Tag genießen können.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Ja, auch ja. Ihnen, Ralf, dass Sie sich hier auf den Weg gemacht haben zu uns nach München. Auch für Sie alles Gute, Gottes Kraft und Segen.
Ja, vielen Dank.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörer, sei nochmal unsere Hörertelefonnummer ans Herz gelegt, wo Sie sich erkundigen können. Oder gehen Sie auf unsere Homepage oder suchen Sie im Internet nach den Overeaters Anonymous. Den Selbsthilfegruppen für Menschen mit Essstörungen. Unsere Homepage wäre horeb.org. Die Kollegen haben alle Kontaktdaten da, auch das Kontakttelefon der OA. Das ist unsere Nummer, wäre die 08328 921 110. Erzählen Sie weiter von dieser Sendung, liken Sie sie, schicken Sie sie weiter auf der Radio Horeb App unter Leben in Beziehung oder auch den Gesundheitssendungen finden Sie die heutige Lebenshilfe endlich frei vom Zwang zu essen. So haben wir sie überschrieben mit Maria und Ralf von der Selbsthilfegruppe für Menschen mit Essstörungen. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ihre Sabine Böhler.